Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Beide Seiten live am heutigen Welttag des Buches. Und der Mann, um den es heute geht, der ist für seine Fans ein offenes Buch, für seine Kritiker ist er eher ein Buch mit 7 Siegeln. Donald Trump schlägt seit seinem Amtsantritt eigentlich täglich eine neue Seite auf und schreibt die Geschichte der Menschheit um. Die Frage, die wir uns stellen, ist das gut, ist das schlecht und vor allem, was bedeutet die Handschrift Trumps für Europa und natürlich auch für Österreich? Das bespreche ich jetzt mit meinen heutigen Gästen. Eva Novotny, ehemalige Botschafterin in den USA unter anderem. Herzlich willkommen. Und mit Andreas Dreichel, ehemaliger CEO der Erste Group und Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Stiftung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Die Frage gleich an Sie beide, und ich finde es ja großartig, dass wir Sie beide heute in der Sendung haben. Sie beide sind tief in der Materie drin, noch kennen sich wahnsinnig gut aus mit dem Thema, um den es heute geht. Bei Donald Trump ist man sich nie so sicher, ob er wirklich jetzt Ahnung hat von dem, was er da macht. Und das ist auch meine erste Frage, Frau Novotny. Ich stelle diese Frage zuerst an Sie. Weiß Trump, was er da tut? Hat der Mann einen Plan oder hat er einfach keine Ahnung und versucht einmal, was geht?
Nein, das glaube ich ganz und gar nicht. Also ich glaube, er hat sehr wohl einen Plan und einen Plan, der über die letzten Jahre sehr detailliert ausgearbeitet wurde. Also wir haben ja alle gehört vom Project 25, nicht eine Art Drehbuch für seine Präsidentschaft, die von einer Reihe von sehr konservativen Thinktanks ausgearbeitet wurde. Und dieses Drehbuch wird jetzt minutiös umgesetzt. Und es ist interessant zu sehen, zum Beispiel, dass sehr viele von diesen Executive Orders, die er da mit Pomp und Circumstance immer unterschreibt,
also diese Erlässe, wo er sozusagen
wortgleich schon in diesem Drehbuch vorbereitet wurden. Das heißt also, man darf sich nicht, das ist nicht Willkür, das ist nicht zufällig, da steckt ein Masterplan dahinter in einer Umgestaltung des amerikanischen politischen Systems und auch eine Umgestaltung der globalen Beziehungen, soweit er das eben korrigieren kann.
Herr Dreichel, teilen Sie diese Ansicht?
Teilweise teile ich sie. Einen Plan hat er bestimmt, oder also seine Religion-Brüder, mit denen er zusammenarbeitet, oder von Peter Thiel, und J.D. Vance ist ja nur ein Abgesandter dieser Truppe, und Elon Musk.
Peter Thiel vielleicht
und alle Politiker, die mit ihm zusammenarbeiten, haben sie schon einen Plan, aber er hält sich nicht immer dran, weil er nicht die Disziplin dazu hat. Also ich bin überzeugt davon, dass die Zoll-Ideen, die er jetzt vom 5-mal am Tag geändert hat, die sind in dem Plan hundertprozentig nicht drinnen gewesen. Und jetzt bemühen sich alle seine Secretary of the Treasury oder Scott Bessent und was auch immer, es so darzustellen, als wäre das alles ein Plan. Und das ist schon wirklich komisch schon, wenn sich relativ intelligente Menschen jetzt bemühen, um ihren Chef zu verteidigen, der dann aus Disziplinlosigkeit einen Blödsinn nach dem anderen macht, zu erklären, das ist auch ein super Plan. Also am Montag machen wir 145%, am Dienstag schaffen wir es dann völlig ab und so. Unter Umständen ist da auch ein Plan dabei, weil das, was in dieser Zeit, wo er Zölle rauf und runter hebt und dann 90 Tage Pause macht, an Insider-Trading passiert von seinen Leuten. Also da passieren Wirtschaftsverbrechen am laufenden Band und viele Leute, die in diesen Plan involviert sind, haben in den letzten Wochen unfassbar viel Geld gemacht, weil sie halt ein paar Minuten vor Markt gewusst haben, jetzt geht er mit den Zöllen rauf und dann geht er mit den Zöllen runter. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er so ich halte ihn für sehr böse, aber nicht für so böse, dass er auch bewusst diese Sprünge macht, nur um seinen Freunden, seinen Brothers zu erlauben, viel Geld zu machen.
Ist das strafrechtlich relevant auch, denken Sie? Sind
total.
Sind gefallen, wo total. Es noch keine Klagen geben wird, vielleicht
auch Insiderhandel? Alle massiv. Ja. Massiv in Österreich, weil ich habe Corporate Governance in Amerika gelernt. Also was da jetzt passiert, war für mich völlig unvorstellbar. Also Corporate Governance, also Amerika war das der Himmel der Corporate Governance. Als ich das erste Mal in New York gearbeitet habe, wollte ich bei einer Prüfung schummeln, so wie ich das halt von der Schule hier gewohnt war. Die Leute haben mich angeschaut, ob ich ein Wahnsinniger bin. Also moralisch verwerflich, wenn ich da rübergeschaut habe. Und das war Corporate Governance in der Wirtschaft tief drinnen und das hat sich jetzt massiv verändert.
Ja. Frau Novotny, Sie sind, nehme ich an, immer noch ganz gut vernetzt auch mit Menschen in den USA? Haben Sie das Gefühl oder rechnen Sie damit, dass das auch Konsequenzen haben wird, dass es dann möglicherweise zu Anklagen kommen wird in diesem Zusammenhang?
Also es sammeln sich ja Möglichkeiten für Anklagen en masse eigentlich nicht. Und viele sind ja schon eingebracht. Und es ist ja das Weiße Haus de facto überschwemmt schon mit Gerichtsverfahren und Klagen und Prozessen. Ich wollte nur zu dem einen Punkt noch etwas sagen. Es geht ja nicht nur um das Insider-Trading, nicht? Das verwerflich ist. Auch diese ganze Spekulation, die er begonnen hat mit den Kryptowährungen, nicht, die ja auch zur persönlichen Bereicherung gedient haben letzten Endes. Und zum ersten Mal, soweit ich weiß, zumindest in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein Präsident aus seinem Amt sozusagen wirklich pekuniären Nutzen zieht. Sich vermarktet, Profit schlägt und so. Das ist für nicht gegeben.
Aber ich glaube, das hat vielleicht früher auch schon das eine oder andere Mal gegeben. Aber nicht in mit dieser offensichtlichen Debatte, nicht einmal vom Ansatz her in diesem Ausmaß, aber vor allem mit dieser Offenheit und mit dieser Selbstverständlichkeit,
so
unfassbare Peinlichkeiten zu produzieren, die also der Würde des Amtes in keiner Art und Weise entsprechen. Und ich glaube, wir reden jetzt die ganze Zeit über Wirtschaft. Das wird so dramatische Folgen haben auf die Welt, dass die stärkste demokratischste Macht der Welt plötzlich an ihrer Spitze Sachen macht, die wirklich alle total grenzwertig
Welche
sind.
Welche dramatischen Folgen sind das? Wie weit betrifft uns das?
Es gibt
auch
ja ein Beispiel. Das gibt ja ein Beispiel an andere zur Autokratie und Kleptokratie neigenden Politikern zu sagen, wenn das der Trump macht, mache ich es auch. Also Erdogans und Orbans und alle, die das in Europa schon relativ gut praktizieren und in unserer Nachbarschaft werden die nächsten kommen und das weitermachen. Gott sei Dank haben wir in ein Tschechien einen zukünftigen Präsidenten, der schon vor der Politik Milliardär war, also der muss das nicht mehr machen. Aber es ist als Zeichen für die Demokratie eine absolute Katastrophe.
Und es ist halt das ganze System der globalen Vernetzung unserer Wirtschaften, dass es jetzt in Frage gestellt ist, nicht? Die Europäische Union und ich glaube, die Kommission genauso wie Präsidentin von der Leyen versuchen das ganz gut im Moment ein bisschen auszubalancieren. Ja? Auf der einen Seite sozusagen das transatlantische Verhältnis nicht allzu sehr zu belasten und in Frage zu stellen, aber auf der anderen Seite auch mit vielen neuen Partnern Wirtschaftsbeziehungen im Gang zu halten und zu verstärken. Und das halte ich für eine ganz gute Rezeptur in der Situation, weil wir können Amerika nicht ganz abschreiben, nicht? Es wird sich wieder ändern, das politische System wird sich ändern, die transatlantischen Beziehungen sind einfach zu wichtig in viele Beziehungen, ja, kulturell, menschlich, sozial,
wirtschaftlich
natürlich auch. Und man muss das also sehr vorsichtig, in einer sehr vorsichtigen Balance halten.
Was für unmittelbare Auswirkungen hat reichlich, wollen Sie was sagen dazu?
Das war mir jetzt zu diplomatisch. Völlig richtig, was die Frau Botschafterin gesagt hat. Aber ich glaube, und ich stimme Ihnen auch zu, dass die Reaktion von der EU gar nicht so schlecht ist. Aber sie ist viel zu wenig dezidiert. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass sich unter Umständen nichts verändert in Amerika. Die Chance besteht auch. Also das hoffen wir alle nicht. Aber es kann ja sein, dass er den dritten Term macht und dass dann der J.D. Vance übernimmt oder das nächste Mal der J.D. Vance oder ein ähnlicher übernimmt. Dann wird sich sehr wenig verändern. Und dann wird von uns akzeptiert werden müssen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die transatlantischen Beziehungen nie mehr so sein werden, wie sie in den vergangenen 80 Jahren war, die ist da. Und die einzige Reaktion, die richtig ist von Europa darauf, ist, sich wirklich zu verselbstständigen. Was überhaupt nicht heißt, dass unsere Bereitschaft zur Freundschaft mit den USA aufrechterhalten bleiben muss, für den Fall, dass sie sich wieder verändern. Aber momentan müssen wir uns ganz eindeutig darauf vorbereiten, dass wir ohne ohne die Vereinigten Staaten als unsere Schutzmacht überleben können.
Was heißt das konkret, vor allem auch hinsichtlich dessen, dass es jetzt nicht so viele Alternativen gibt? Also China ist jetzt auch keine Musterdemokratie, um es mal so zu sagen.
Darf ich das kurz ausführen? Also, Europa und Russland liegen auf einem Kontinenten. Mhm. Sowohl Europa als auch Russland werden massiv davon profitieren, wenn wir irgendwann einmal in der Zukunft wieder in Frieden miteinander leben können. Mhm. Und dazu muss Europa eigenständig, ohne Hilfe der Vereinigten Staaten, verteidigungsmäßig so stark sein, dass die Russen wissen, keinen Schritt weiter. Dann, wenn das passiert ist, dann können wir mit Russland wieder Handelsbeziehungen aufnehmen und dann werden beide Seiten massiv davon profitieren. Aber wenn wir diesen Zustand nicht erreichen, dann werden wir immer in der Abhängigkeit der Vereinigten Staaten, ob jetzt atomarer Schutzschild oder was auch immer, sein.
Ja,
das
ja auch,
müssen wir beenden.
Wehrfähig grundsätzlich. Also nicht so, als wenn nicht Frankreich zum Beispiel auch eine Atommacht. Also halten Sie es für wahrscheinlich, dass Russland Europa tatsächlich angreift oder nicht davor zurückschreckt auch?
Wenn Europa im Jahr 22, im Februar, März 22, militärisch, verteidigungsmäßig so stark aufgestellt wäre, dass die Russen sagen würden, ups, wir gehen nicht in die Ukraine, weil das kann gefährlich werden, wäre es zu diesem Krieg nicht gekommen. Wir haben das in den 90er Jahren nicht realisiert, wo wir nicht einmal als Europäer in der Lage waren, die Situation am Westbalkan zu bereinigen und die Amerikaner gebraucht haben und 30 Jahre später genau dieselbe Situation wieder. Und wenn wir uns jetzt wieder zurückziehen und sagen, ja, das ist doch alles so schön und wir verlassen uns auf die Amerikaner und wir wollen das so und so alles nicht und Russland wird eh nicht weitere Schritte nach Europa machen, dann werden wir weiter in Abhängigkeit unserer Verteidigung von den Amerikanern bleiben. Und das mit einem Amerika, das Europa momentan gegenüber sehr unfreundlich gesinnt ist.
Wir haben natürlich eine faktische Situation, das heißt 23 Mitglieder der Europäischen Union sind Mitglieder der NATO und da ist dadurch auch vernetzt und verbunden mit den USA. USA sind nach wie vor ein Teil auch der OSZE, also der Organisation Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das, es gibt diese Brücken, die einfach da sind, ja, und die wir auch aufrechterhalten müssen. Ich stimme Ihnen zu, dass es ein wunderschöner Gedanke ist. Europa wird sich so verselbstständigen und so unabhängig werden, dass wir wirklich auf eigenen Beinen hier stehen können und den Schutzschirm nicht mehr brauchen. Ich glaube, dass es aber zumindest auf lange Sicht noch ein Wunschgedanke ist, ja, der aber von der faktischen Umsetzung noch sehr weit entfernt ist. Was Bedrohungspotenziale betrifft, würde ich doch meinen, dass die Gefahr sicherlich besteht, nicht im Sinne eines Frontalangriffs groß angelegt auf die Europäische Union per se, aber es gibt ja Gebiete, denken Sie an Moldawien, denken Sie an das Baltikum, denken Sie an Rumänien, die einfach hier in einer sehr offenen und dadurch auch gefährdeten Situation sind. Ja. Moldawien haben Sie jetzt schon russische Truppen stationiert. Nicht?
Ja. Na, die Frage ist auch ein bisschen, ob dieser Schutzschirm sozusagen, ob Europa diesen Schutzschirm selbst gewährleisten kann. Ja. Halten Sie das für möglich und denken, dass Europa sich da jetzt tatsächlich so organisiert, dass man sagt, okay, wir schaffen es auch ohne die USA?
Also ohne Rückhalt auf die Strukturen, die in der NATO bereits bestehen und aufgebaut sind. Mhm. Es geht ja auch um Informationssysteme, Nachrichtendienste etc. Da hängt ja unglaublich viel dran. Es geht ja nicht nur um Panzer und Artillerie, nicht? Und da, glaube ich, hat Europa doch noch einen langen Weg zurückzulegen.
Ja. In Österreich ein bisschen sieht man das so ein bisschen das Problem der anderen. Wir sind neutral, heißt es immer so schön. Herr Treichel, ist Österreich da vielleicht ein bisschen bequem auch, was diesen Konflikt betrifft?
Bequem ist eine sehr freundliche Ausdrucksweise.
Vielleicht.
Ja, sagen wir sind sehr bequem in dieser Hinsicht und ist ja auch so, dass die Mehrheit der Österreicher sich sehr wohl erwarten, dass sollte Österreich angegriffen werden, von wem auch immer, dass dann alle unsere Nachbarn uns zu Hilfe eilen. Aber die gleichen Leute sind in der Situation, wenn ein Nachbar von uns angegriffen wird, soll dann Österreich diesem Nachbar zu Hilfe eilen? Sagen sie alle nein. Hm? Also wir haben da schon eine sehr ausgeprägte Meinung, die man verändern muss. Überhaupt keine Frage. Und da war auch die Politik viel zu bequem und haben aus Sachen ein Dogma gemacht, das halt nicht für alle Ewigkeiten Gültigkeit hat.
Jetzt gibt's da heute ein sehr eindeutiges Signal aus den USA Richtung Ukraine und Russland. Da drohen die USA de facto damit, dass sie sich zurückziehen aus den Friedensverhandlungen. Es liege jetzt ein Plan auf dem Tisch. Und wenn dieser Plan nicht angenommen wird von sämtlichen Parteien, dann sagen die USA, passt, dann macht sich das selber aus, sozusagen. Und dieser Plan, das ist aber ein sehr russlandfreundlicher Plan. Das heißt, die Krim wird als russisch anerkannt, die besetzten Gebiete fallen Russland zu, etc. Also ein Plan, den die Ukraine eigentlich kaum annehmen kann, ohne ja, das als Niederlage zu sehen. Die Frage an Sie beide, hat sich da Putin und Russland jetzt schon durchgesetzt aufgrund dessen, dass die USA diesen Plan überhaupt in dieser Form auf den Tisch legen?
Ja, ich würde meinen, es hat seine Situation sicherlich etwas unterstützt, um nicht zu sagen untermauert. Auf der anderen Seite ist Zelensky und hinter ihm steht, glaube ich, die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung jetzt öffentlich aufgetreten und gesagt, dass Gebietsabtretungen und vor allem die Krim kommt nicht in Frage, nicht? Ja. Und das... Das, was Putin auch angeboten hat jetzt, dass er eventuell auf Teile der besetzten Gebiete verzichtet und so weiter, ist ein Teilangebot, ja. Aber ich glaube, dass im Moment also Ukraine noch nicht bereit ist, auf diese Dinge einzugehen.
Hm. Wie schätzen Sie das ein? Wie geht es jetzt weiter? Wird dieses Friedensangebot.
Also ich glaube, das wird weiterhin ein Patt bleiben. Da wird jetzt massiver Druck von amerikanischer Seite kommen, weil der Trump einen Erfolg haben will. Die starken Sprüche werden brutaler werden, werden nicht nur gegen die Ukraine gehen, sondern werden auch jetzt sehr stark gegen Europa gehen. Aber meiner Meinung nach ist das jetzt ein sogenannter Breakpoint. Weder die Ukraine noch Europa dürfen hier nachgeben. Und Trump unterstützt ja auch alle jene Stimmen in Europa, also insbesondere die rechtsnationalistischen, rechtsradikalen, aber auch linksradikalen Parteien, die Appeasement mit Russland haben wollen. Und das wird jetzt ein toller Test für Europa, ob wir es zusammenbringen, einmal den schönen Worten auch wirklich Taten folgen zu lassen. Und wir müssen jetzt standhaft bleiben. Das geht jetzt um die Zukunft Europas. Und wenn wir die Ukraine aufgeben, wird die Zeit, die es braucht, um Europa zu dem zu machen, wo es heute schon sein sollte, noch wesentlich länger dauern. Und ich gebe der Frau Botschafterin völlig recht. Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein Wunschdenken ist, dass wir mal eigenständig sind. Aber wenn wir jetzt ernsthaft begönnen, daran zu arbeiten, werden wir in 15, 20 Jahren soweit. So lange wird es dauern. Hm? Und die Russen werden auch noch sehr lange brauchen, um sich zu erholen. Und der zweite Punkt, den ich gerne machen würde, die Stärke der ukrainischen Armee und die Stärke der ukrainischen Verteidigung wird bewusst schwach geredet. Die Ukrainer sind viel stärker, als es jetzt den Anschein hat. Und die Gewinne der Russen sind relativ marginal. Deswegen wird Putin auch nervös und deswegen hilft ihm auch die amerikanische Seite massiv.
Also marginale Gewinne, wahrscheinlich.
Ein Kilometer.
Ja. Es gibt noch einen Seitenaspekt zu unserem Thema. Etwas Positives, was sich aus dieser ganzen verheerenden Situation ergeben hat. Die Engländer kommen wieder etwas näher zu Europa. Mhm. Und die Pläne, die jetzt auf dem Tisch liegen, die also in Europa ausgearbeitet werden für die Zukunft der Ukraine, sind unter starker britischer Beteiligung entstanden. Und das halte ich für einen sehr positiven und sehr guten Aspekt.
Ich würde gern gleich noch mit Ihnen sprechen über die Rolle der sogenannten Tech-Oligarchen, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, wie sie alle heißen, die spielen da eine große Rolle in den USA. Zuvor abschließend zum Thema Ukraine noch eine Frage auch an Sie. Sie sind ja lange auch CEO der Erste Bank Group gewesen. Und es ist ja so, dass die Raiffeisenbank in der Kritik gestanden ist, weil ganz kurz vor Kriegsbeginn und auch noch während der Krieg schon gelaufen ist, während schon Panzer Richtung Kiew gerollt sind, die Raiffeisen insgesamt 9 Milliarden Euro, Dollar und Franken Banknoten in bar nach Russland gebracht hat. Und viele sagen, damit hat man eigentlich die russische Kriegsindustrie und den russischen Krieg sehr direkt unterstützt mit diesem Bargeld. War es schlau von der Raiffeisenkasse, dieses Geschäft zu machen und sich damit angreifbar zu machen, auch in diese Richtung?
Ja, also ich möchte die Aktivitäten meiner ehemaligen Konkurrenten nicht kommentieren. Kann einmal in der Zukunft ganz anders ausschauen, wenn Europa und Russland im Frieden leben können und sich die Amerikaner halbwegs normal verhalten und es keine Sanktionen mehr geben muss, dann wird das wieder eine tolle Sache für Raiffeisen werden. Wir sind kurz einmal in die Ukraine gegangen und haben uns dann wieder zurückgezogen, weil wir gefunden haben, dass die erste Group eine zu starke Pfadfinder-Mentalität hat, um die Korruption in Russland und in der Ukraine tatsächlich auszuhalten. Das ist kein Markt für uns.
Wie meinen Sie das, Pfadfinder-Mentalität?
Wir sind nicht stark genug, um mit wirklich echten, hundertprozentigen Oligarchen Auge in Auge zu kämpfen. Und das wollen wir ganz einfach nicht.
Okay. Stichwort Oligarchen, da sind wir nämlich schon beim Thema. Es war bei der Angelobung von Donald Trump eines sehr augenscheinlich und ganz offensichtlich, dass hinter ihm eine ganze Reihe von mächtigen beziehungsweise vor allem reichen Männern stehen. Der Chef von Facebook, der Chef von Google, Amazon und wie sie alle heißen und nicht zuletzt der Chef von Tesla, Elon Musk, der auch ein Berater ist von Donald Trump. Welche Auswirkungen, denken Sie auch als erfahrene Diplomatin, hat es, wenn solche Leute als Einflüsterer dienen auch für einen Präsidenten?
Ja, ich halte das an und für sich eine sehr bedenkliche und auch gefährliche Entwicklung. Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn ein über alle Maßen reicher Wirtschaftstreibender sich eine derartig dazu parallel politische Macht arrogiert, ja, und in Dinge eingreift, die staatliche Kompetenz sein sollen. Dass ein Elon Musk in der Lage war zu sagen, nun schalte ich meine Satelliteninformationen für die Ukraine ab und so weiter, ja, brauchen wir nicht mehr. Das halte ich für sehr gefährliche Entwicklungen. Und die Rolle, muss man ganz ehrlich sagen, die Musk in den letzten Wochen gespielt hat, ist eine sehr bedenkliche. Ich habe also verfolgt minutiös einige der Aktivitäten, die er mit seinen Leuten, mit einer kleinen Gruppe von jungen, unerfahrenen Leuten, die er handverlesen hat, offensichtlich seine Mitarbeiter, eingestürmt ist in einem unglaublichen, mit einer unglaublichen Brutalität und Härte in bestehende Organisationen. Also ich habe zum Beispiel verfolgt die Auflösung des Institute for Peace, ja. Eine Institution, die für Friedensforschung gegründet wurde vom amerikanischen Kongress, wo sie bei Nacht und Nebel in einer Aktion, also Türen aufgebrochen, Leute hinausgeschmissen haben und so weiter. Das sind unglaubliche Dinge, die hier passiert sind. Und ich glaube, es ist eine sehr positive Entwicklung, dass Herr Musk sie beschlossen hat, sich wieder mehr um seine wirtschaftlichen Interessen zu kümmern, als um die politischen.
Auch ein bisschen deswegen, weil
die Aktienkurse Tesla massiv total eingebrochen sind.
Es schadet ihm offensichtlich wirtschaftlich. Herr Dreichel, die Frage schon noch an Sie, aber die goldene Regel, wer das Gold hat, macht die Regeln, gerade in einem kapitalistischen System wie dem US-amerikanischen, ja eigentlich logisch, oder nicht?
Ja, Sie zitieren jetzt Frank Stroner. Ich halte das schon, es ist eine viel tiefer gehende, sehr bedrohliche Entwicklung. Für diese ganzen Tech-Milliardäre ist Trump auch ein Tool. Er ist zwar der starke Mann, aber sie verwenden ihn auch sehr geschickt für ihre Interessen. Und diese Verwobenheit zwischen Wirtschaft und Politik ist schon extrem bedenklich und extrem gefährlich. Vor allem, weil das ja Vermögen dahinter stehen und eine technologische Macht, die ja unfassbar ist. Es gibt ja nicht nur Tesla beim Musk, es gibt Starlink. Starlink ersetzt jetzt NASA zum Teil.
Mhm. Und Starlink
kontrolliert die Stratosphäre mit Satelliten. Ja. Und wir kriegen jetzt als Europäer in einer ganz brutalen Form um die Ohren gehaut, dass wir in den letzten 25 Jahren eben vom Internet angefangen, über Digitalisierung, wie auch in der Artificial Intelligence, nichts Wesentliches auf die Beine gestellt haben und dieser ganze Bereich von amerikanischen Firmen oder von chinesischen Firmen kontrolliert wird. Was unsere Situation in puncto Sicherheit natürlich noch viel schwieriger macht. Und der letzte Punkt, was auch übersehen wird, dass ja hinter dieser Bewegung, die eigentlich von Peter Thiel geführt wird, wo der Mark Andreessen dabei sind und natürlich auch Sam Altman und alle die, das hat ja schon auch einen gewissen religiösen Aspekt und führt zu einer völligen Reversierung des Fortschritts der Demokratien, der Rechtsstaatlichkeit und vieler Sachen, die wir in den letzten 80 Jahren gehabt haben, teilweise zurück ins 19. Jahrhundert, um damit die Zukunft zu retten.
Also wer das Gold hat, macht die Regeln, die goldene Regel, aber gerade in einer Demokratie sollte die Macht immer noch vom Volk ausgehen, was derzeit zumindest in den USA mehr als fragwürdig ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Frau Nowotny, fürs Kommen.
Gerne.
Bei Ihnen, Herr Dreichler, auch für Ihre Expertise. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder.
Danke.
Ja, und in den USA regt sich auch Widerstand gegen Mr. Trump. Wer Trump da eventuell gefährlich werden kann, das bespreche ich gleich mit einem doch eher kritischen Trump-Beobachter, Robert Dreichler vom Profil, und mit einem, den man durchaus als Fan und Unterstützer Trumps bezeichnen kann, und zwar mit Benjamin Wolfmeier von den Republicans Overseas. Ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend. Bis gleich. Hat Donald Trump einen Plan oder hat Trump keine Ahnung? Und wenn er einen Plan hat, ist das ein guter oder ein schlechter Plan? Und vor allem für wen? Das bespreche ich jetzt mit Robert Dreichler, Ressortleiter Außenpolitik und stellvertretender Chefredakteur des Profil. Einen schönen guten Abend, Herr Dreichler.
Guten Abend, danke.
Und ich bespreche es mit Benjamin Wolfmeier, Pressesprecher der Republicans Overseas. Und ich glaube, man kann sagen, ein Unterstützer und durchaus auch ein Fan von Donald Trump. Oder tue ich Ihnen da Unrecht, Herr Wolfmeier?
Nein, das stimmt. Guten Abend.
Herzlich willkommen. Guten Abend auch Ihnen natürlich. Die Frage an Sie beide gleich und Herr Dreichler, ich fange mit Ihnen an. Weiß Donald Trump, was er da tut? Und vor allem, wenn er weiß, was er tut, was bedeutet das dann nicht zuletzt auch für uns hier in Österreich angesichts der aktuellen Zölle des Handelskrieges, den die USA da derzeit zu führen scheinen?
Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Es gibt Ziele, die ein Politiker verfolgen kann, etwa das Handelsbilanzdefizit zu senken oder die Bürokratie zu verkleinern oder die heimische Industrieproduktion zu stärken oder die illegale Migration zu bekämpfen. Das sind Ziele, da kann man übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, das ist eine politische Debatte. Das Problem bei dem, was Donald Trump macht, sind die Mittel. Er bedient sich Mittel, die in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat zum Teil nicht zulässig sind. Er überschreitet die Grenzen dessen, was die Politik darf. Die Justiz versucht, ihm dabei Einhalt zu gebieten und bisher sieht es so aus, als würde er sich einfach nicht daran halten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Trump hat versprochen, illegale Migranten abzuschieben. Das tut er. Wie macht er das? Es werden Leute eingesammelt und per Flugzeug nach El Salvador gebracht und dort in ein Gefängnis gesteckt. Diese Leute allerdings haben vorher kein Verfahren bekommen. Und es gibt ein Recht, das jeder hat, ganz egal, ob er ein illegaler Migrant ist oder ein Staatsbürger. Jeder hat das Recht,
auf
ein faires, ordentliches Gerichtsverfahren.
Nein.
Das ist keine Idee einer jüngsten demokratischen
Regierung. Nein, Herr Staatsschlag, jemand, der illegal im Land ist und sich kriminell verhält, verliert jedes Recht. Diese Menschen gehören einfach abgeschoben. Und das ist noch das Mildeste, was ihnen passieren kann. Man könnte ja auch eigentlich was ganz anderes mit solchen Leuten machen. Die Frauen vergewaltigen, die Kinder vergewaltigen und morden und ähnliches. Ja,
Herr Wolken, Sie wissen, Leute verdienen kein
Rechtsverfahren. Und ich finde das unsäglich, was die Demokratische Partei und was Sie auch jetzt hier versuchen, mehr Mitleid mit Kriminellen, Vergewaltigern, Mördern zu haben und da einen Rechtsstaat einzufordern. Was ist denn mit den Opfern? Ja, wo haben Moment, die Moment. Ermordeten Kinder, Wolfgang, die ermordeten Frauen, die ermordeten Polizisten,
die Wolfgang, haben kein Sie setzen voraus, Sie setzen, wenn, Sie, wenn, Sie den Leuten, wenn Sie den Leuten Straftaten Nein. vorwerfen, dann setzen Sie voraus, ja. dass es ein faires Verfahren gegeben hat. Ja, genau. Aber es hat dieses Verfahren nicht gegeben. Es werden Leute abgeschoben, die kein faires Verfahren hatten. Donald Trump weiß, was ein faires Verfahren ist. Er stand vor Gericht wegen sexuellen Missbrauchs. Er weiß ganz genau, wie sowas funktioniert.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Herr Wolfmeier, Herr Wolfmeier, gilt der Grundsatz, dass jemand unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist, also in diesem Fall nicht mehr, weil solange es kein Verfahren gibt, ist ja jemand auch nicht letztgültig schuldig gesprochen worden. Besteht damit also nicht die Gefahr, dass auch Unschuldige eben hier abgeschoben werden zum Beispiel?
Nein, das sehe ich nicht, weil bei den bisherigen Abgeschobenen war es ganz klar, dass das Täter waren, die ja sich sogar damit geprahlt haben im Internet. Also es ist niemand jetzt abgeschoben worden, der behauptet, unschuldig zu sein, der vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort war und nichts damit zu tun hatte. Aber nochmal, jemand, der illegal im Land ist, hat das Land zu verlassen, da braucht es auch kein Verfahren. Da muss man einfach durchgreifen und die Leute außer Landes bringen. Was in ihren Heimatländern mit denen passiert, das liegt nicht in der Hand der USA, das ist auch nicht deren Business. Aber Leute, die sich illegal im Land befinden, haben gar kein Verfahren verdient. Die haben nur verdient, wieder rausgebracht zu werden hinter die Grenze. Das ist das Einzige, was ihnen zusteht. Und wenn es dann auch noch welche sind, die nicht nur illegal... Nein, Moment, die nicht nur illegal sich ins Land gebracht haben, was schon schlimm genug ist, das ist schon kriminell. Aber dann auch noch Leute ausgeraubt, vergewaltigt und ermordet haben. Da braucht man nicht mit Verfahren kommen. Da, wo das glasklar ist und bei diesen Gang-Members ist es glasklar, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da braucht es kein Verfahren. Raus mit den Leuten. Ansonsten müsste man was ganz anderes mit dem machen. Dann müssten sie ein Verfahren kriegen.
Aber dann droht ihnen auch die Todesstrafe. Sie reden hier den Maßnahmen eines autoritären Regimes das Wort. Das ist ihr gutes Recht. Sie können sich für ein autoritäres Regime einsetzen. Der Supreme Court hat zum Beispiel entschieden, in dem Fall eines Deportierten, dass die US-Regierung ermöglichen muss, dass er zurückkommt. Das hat der Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, entschieden. Die Regierung hält sich nicht daran. Indem sich die Regierung nicht daran hält, widersetzt sie sich der Rechtsstaatlichkeit, der Gewaltenteilung in den USA. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem US-Präsidenten vorwerfen kann.
Nein, finde ich nicht, weil derjenige war ja schon außer Landes. Soll man den dann wieder rausholen aus dem anderen Land, aus seinem Heimatland,
wo er genau hingehört? Richtig, da haben Sie genau richtig verstanden, was der Supreme Court gesagt hat. Der Supreme Court hat entschieden, dass die US-Regierung ermöglichen soll, dass er wieder zurückkehren kann.
Aber das heißt, Herr Wolfmeier, Ihrer Meinung nach hat der oberste Gerichtshof hier ein Falschurteil gefällt. Da hat der oberste Gerichtshof also ein Urteil gefällt, das Ihrer Meinung nach nicht zulässig ist.
Nee, grundsätzlich nicht. Wenn das Supreme Court was entscheidet, gilt das natürlich. Aber wenn derjenige schon außer Landes ist, zu erwarten, dass man wieder Mittel einsetzt, um diesen Kriminellen wieder illegal ins Land zurückzuholen. Entschuldigung, das ist absurd. So etwas hätte sich nicht mal Loriot ausdenken können. Also da, sorry,
ich glaube auch nicht. Das ist nicht absurd, das ist der Spruch des obersten Gerichts. Und die Leute, da steht ein klein wenig über Ihnen.
Ne? Nein, nein. Ich glaube, dass Sie, aber vor allem die Demokratische Partei, sich da total verrennt, indem man hier wirklich ein Fass aufmacht, indem zum Beispiel Abgeordnete einfach nach El Salvador reisen, ohne einen Auftrag zu haben vom Parlament und dort die Freilassung von einem eindeutig Kriminellen fordern und dass er wieder zurück kann. Und der Präsident von El Salvador sagt, aber es gibt überhaupt keine Grundlage dafür,
dass der Mann, dieser Mensch
Für solche Leute setzen Sie sich für die Arbeiter ein, die arbeitslos sind im Rust Belt. Setzen Sie sich für Frieden ein, ja, bei den Kriegen, die wir im Nahen Osten und in Europa
haben. Bevor wir uns da jetzt, ja, wir kommen jetzt gerade ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste.
Dafür sollte man sich.
Ich habe eine Frage an Sie, Herr Treichler, weil das, was da gerade passiert, war ja absehbar. Donald Trump hat ja auch kein Hehl daraus gemacht, was er vorhat. Und sehr, sehr viele Amerikaner, aber auch sehr viele Menschen in Europa und Österreich finden zum Beispiel die Migrationspolitik und diese rigorosen Abschiebungen des Donald Trump gut und stehen dem positiv gegenüber. Es gibt auch große Zustimmungswerte nach wie vor in den USA für dieses Vorgehen von Donald Trump. Muss man nicht auch sagen, die Menschen in den USA bekommen das, was sie gewählt haben, und das ist im Grunde ja dann auch korrekt, dass der Mann sein Versprechen erfüllt?
Man kann die Abschiebung durchaus befürworten. Ich bin nicht Mitglied der Demokratischen Partei. Ich steige jetzt nicht ein in die Debatte, ob man abschieben soll oder nicht. Man kann das befürworten, man kann das auch machen. Die einzige Auflage, die man beachten muss, ist, man muss den Rechtsstaat beachten. Ich rede hier jetzt nicht, ob man Leute abschieben soll oder nicht. Darüber rede ich jetzt nicht. Ich spreche darüber, ob man bei allem, was man tut, den Rechtsstaat beachten muss. Und das macht Donald Trump nicht. Er macht es in diesem Fall nicht und er macht es in einigen anderen Fällen auch nicht. Das ist die Gefahr von Donald Trump. Illegale abzuschieben, wenn man sie einem Verfahren unterzieht, wenn sie einen Abschiebebescheid haben, die in ein anderes Land zu bringen, wo auch immer, wenn das rechtens ist, dann kann man das machen, jederzeit. Das hat er auch vor Donald Trump, haben das die Behörden bereits gemacht. Was Donald Trump jetzt neu macht, ist, er macht das, ohne denen irgendein Verfahren zu geben. Die stehen nicht vor einem Richter, die haben keinen Abschiebebescheid, die haben keinen Bescheid, gegen den sie berufen
das
können.
Das steht denen auch nicht zu. Das steht Leuten, die illegal im Land sind, nicht zu, ein solches
Stichwort
Verfahren.
Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Da hätte ich eine Frage nämlich auch an Sie, Herr Wolfmeier. Finde ich nämlich ganz spannend. Wir haben gerade vorhin uns unterhalten mit den Gästen, die vorhin hier im Studio waren, über den mutmaßlichen Insiderhandel, den Donald Trump und einige seiner Vertrauten möglicherweise betrieben haben, rund um die Zollerhöhungen. Da ist ja die Vermutung naheliegend, dass da einige sich eine goldene Nase verdient haben mit Insiderwissen. Es hat den Anschein, es wüssten da einige oder hätten einige früher als andere gewusst, was passiert und da dementsprechend Aktien noch rechtzeitig gekauft bzw. verkauft. Können Sie nachvollziehen, dass da viele sagen, naja, so wirklich elegant sieht das auch nicht aus, wenn sich da möglicherweise manche aus dem Umfeld, aus dem direkten Umfeld von Donald Trump bereichert haben auf mutmaßlich illegale Art und Weise?
Das höre ich leider zum ersten Mal, oder was ist leider, das höre ich zum ersten Mal. Insofern kann ich da jetzt, ohne die Fakten näher zu kennen, nichts sagen. Aber so wie Sie das schildern, hätte es ein Geschmäckle, das gebe ich zu.
Herr Treichler, wie weit ist da auch das Saubermann-Image des Donald Trump weiter beschädigt worden? Haben Sie das Gefühl, dass es da vielleicht auch in der amerikanischen Bevölkerung ja auch welche gibt, die sagen, na gut, Abschiebungen gut und schön, aber in anderen Dingen sind wir nicht einverstanden mit dem, was Trump da gerade abzieht?
Ja, wobei im konkreten Fall, anders als Herr Wolfmeier, finde ich, es braucht ein Urteil. Also wenn das untersucht wird und es gab Insiderhandel ist ein Delikt, das muss untersucht werden, das muss ein Strafgericht entscheiden. Da gibt es auch Methoden, das festzustellen. Man kann ja feststellen, wann jemand welche Aktie gekauft hat und ob der in der Nähe einer Person oder einer Stelle war, die Insiderwissen hatte und ob der oder die das genutzt hat. Dann gibt es eine Verurteilung und dann wäre das natürlich desaströs für die Regierung.
Ja. Kommen wir vielleicht kurz auf das Thema Wirtschaft auch zu sprechen, weil wir gerade eigentlich schon so ein bisschen dabei sind. Stichwort Zölle. Da gibt es heute eine ganz interessante Meldung aus China. China sagt da vereinfacht formuliert, naja, wenn die USA uns mit Zöllen sozusagen bestrafen oder da jetzt bedenken, dann nehmen wir einfach die Boeing-Maschinen, die Flugzeuge, die wir bestellt haben aus den USA, nicht entgegen. Und daraufhin sagt dann wieder die USA, sagen die USA, naja gut, dann gehen wir da ein bisschen zurück wieder und kürzen unsere Zölle wieder von den über 100% auf 50-65%. Knickt Trump da gerade so ein bisschen ein gegenüber China, weil China da jetzt doch auch so ein bisschen die Muskeln spielen lässt, Herr Wolfmeier?
Nein, überhaupt nicht. Also Sie haben vorhin gefragt, ob Donald Trump einen Plan hat, und er hat immer einen Plan. Donald Trump ist klüger als wir alle zusammen. Natürlich muss man um eine Verhandlung, es musste Druck aufgebaut werden, und gerade bei China ist ein großes Problem wirtschaftlich gesehen, musste ein enormer Druck aufgebaut werden. Übrigens, Donald Trump ist dafür, dass es gar keine Zölle gibt. Ja? Er möchte null Zölle für niemanden haben. Das ist sein Ziel. Und das hätte er nicht mit netten Diskussionen oder netten Anfragen geschafft, sondern das muss mit hartem Druck passieren, damit es...
Er will keine Zölle haben und deswegen erhöhen die Zölle? Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Bitte?
Er will keine Zölle haben und deswegen erhöht er die Zölle gerade ins Bodenlöse?
Er erhöht die Zölle, damit darüber verhandelt wird, dass die Zölle komplett abgebaut werden. Und das hat ja auch schon funktioniert. Israel, Vietnam und auch die Europäische Union hat ja teilweise dann angeboten, die Zölle auf null zu senken. Und bei China muss natürlich ein besonderer Druck erfolgen. Und wenn China jetzt bereit ist zu Gesprächen, was ja zu begrüßen ist, dann kann man natürlich auch wieder ein bisschen runterfahren, um erstmal die Atmosphäre, sage ich mal, etwas zu erleichtern. Denn wenn sie den Druck erhöht haben und etwas erreicht haben, nämlich dass man darüber verhandelt, dann sollte man dem anderen natürlich auch wieder Luft lassen zum Verhandeln und nicht weiterhin gängeln. Aber dass es bei China einen harten Druck braucht, damit China überhaupt einlenkt, das hat man ja gesehen, wie China am Anfang reagiert hat, wie hochnäsig, wie arrogant. Am Ende werden alle davon profitieren, wenn es keine Zölle gibt. Da wird es keine Verlierer bei geben. Aber um das hinzubekommen, musste es erstmal diesen drastischen Schritt geben. Und auf lange Sicht wird das für alle gut sein, auch wenn es einigen am Anfang jetzt wehtat.
Herr Dreichler, wie sehen Sie das?
Nun, ob da jetzt alle profitieren werden, das kann man jetzt bereits sehen. Also die Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum sind bereits gesenkt worden. Ich weiß nicht, ob das der große Profit ist. Was Trump macht, Trump hat sich in eine miese Situation gebracht oder die USA in eine miese Situation gebracht. Es gibt durchaus gute Gründe, gegen China Strafzölle zu verhängen. Das hat er auf die Europäische Union schon getan. Allerdings, wenn man gegen alle, gegen Freund und Feind gleichzeitig Strafzölle verhängt, ungeheuren Ausmaßes, dann bringt man sich selbst in eine schwierige Situation. China
hat
muss
ja
im
nicht.
Moment
hat er ja
mit den Strafzöllen
nein, Sie erzählen falsch.
Handelskrieg gegen die USA. Nein,
Sie erzählen, ich darf Sie bitten, Herr Hofmeier, ich darf Sie bitten, den Dreichler kurz aussprechen zu lassen. Sie dürfen dann gleich replizieren.
Ja. Okay, gerne.
Also China muss mit dem Handelskrieg gegen die USA fertig werden. Die USA müssen mit Handelskriegen fertig werden gegen so gut wie alle, mit denen sie gerade begonnen haben, Zölle einzuführen. Deswegen sind die USA in keiner guten Situation. Man hat es auch gesehen. Und jetzt irrlichtert Trump. Jetzt sieht er, es geht sich nicht aus. Er kann jetzt nicht überall gleichzeitig einen neuen Freihandelsvertrag erreichen. Auch die Dinge, die er versprochen hat. Ich kann Ihnen aber sagen, was sein Plan ist. Wir kennen das aus seiner ersten Amtszeit. Er hat zum Beispiel in seiner ersten Amtszeit gesagt, der Handelsvertrag mit Mexiko und Kanada, der hieß NAFTA, ist schrecklich. Der ist schlecht, den muss man neu verhandeln. Dann hat er ihn neu verhandelt. Das dauert 1,5-2 Jahre. Seither gibt es den. Und jetzt kommt er wieder ins Amt und sagt, dieser Handelsvertrag ist furchtbar, ganz schlecht. Das ist der Handelsvertrag, den er ausverhandelt hat. Er wird jetzt wieder einen Handelsvertrag ausverhandeln. Der wird unwesentlich besser sein. Vielleicht wird er ein bisschen besser sein. Aber er wird nicht das bringen, was er jetzt alles kaputt gemacht hat. So funktioniert
Herr Wolfmeier, das. Bitte.
Und wenn es zu einer Rezession kommt, hat er auch schon einen Schuldigen gefunden, dann ist nämlich die Federal Reserve, also die Zentralbank.
Die Notenbank, ja.
Das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, sie würfeln da auch verschiedene Sachen durcheinander. Die Zölle oder der Handelskrieg gegen China, der ja auch schon in der ersten Amtszeit war und übrigens sehr erfolgreich. Es gab ja dann ein sehr erfolgreiches Abkommen mit China. Hat ja eine ganz andere Natur als jetzt beispielsweise gegen die anderen Länder. Und Sie sagen gegen Freund und Feind. Wie gesagt, das Ziel ist gar keine Zölle bei niemandem. Und schauen Sie, alle Länder oder fast alle Länder haben immer noch höhere Zölle gegen die USA als umgekehrt, selbst nach den Erhöhungen. Ja, sehen Sie, USA, Europa, 39% von Europa, nur 20 USA. Indien, 52-26%. Südkorea, 50-25%. Jetzt bin ich dran, Herr Dreichel.
Herr Dreichel, ich darf Sie bitten, den Herrn Wolfmeier aussprechen zu lassen. Ja, bitte.
Und wenn Sie auf Deutschland zum Beispiel schauen, bei den Autos ist es 29% zu 2,5% gewesen, jetzt 25%. Bei Pickup sogar 41%. Da kann man doch nicht davon reden, dass das fair ist. Das können doch selbst Sie nicht behaupten, allen Ernstes. Und darum geht es, einen fairen Handel, wenn entweder gleiche Zölle, dass jeder die gleichen Zölle hat, aber am besten, wie gesagt, gar keine. Das mag auf kurze Sicht jetzt auch nicht so gut sein oder nicht so gut ankommen bei einigen Leuten. Aber auf lange Sicht wird das für alle Länder wirtschaftlich viel, viel besser sein.
Es tut mir wahnsinnig leid. Ich muss hier jetzt unterbrechen. Unsere Zeit ist leider zu Ende. Ich hätte mich wahnsinnig gern noch länger mit Ihnen beiden unterhalten. Es war ein sehr, sehr lebhaftes Gespräch. Ja. Danke dafür. Danke für diese leidenschaftliche Diskussion. Ich bedanke mich bei Benjamin Wolfmeier, Pressesprecher der Republicans Overseas und bei Robert Dreichler vom Profil. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Gerne. Einen schönen Abend noch. Okay.
Vielen Dank, Ihnen auch. Hier geht's jetzt weiter, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Wild umstritten. Zu Gast Eva Klawischnik von den, also ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Richard Grasl, Geschäftsführer vom Kurier, und Andreas Rudersch, Medienmanager und ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Die Themen auch hier unter anderem Donald Trump, wild umstritten, jetzt hier auf Puls 24. Bis morgen.